Weißt du, wenn wir normalerweise so über das Konzept von Rettung oder Erlösung sprechen, dann haben ja viele von uns dieses Bild im Kopf von einem einmaligen, gewaltigen Ereignis.
Mhm, so eine richtig dramatische Rettungsaktion.
Genau, stell dir vor, das Haus brennt lichterloh, jemand tritt die Tür ein, packt dich am Kragen, zieht dich aus den Flammen und zack, du bist gerettet.
Richtig.
Die Arbeit ist getan. Du stehst draußen auf dem Rasen, zitterst vielleicht noch ein bisschen, aber du atmest tief durch und denkst dir, Fall erledigt.
Ja, das ist so das bequeme Bild, was wir oft haben, ne?
Voll. Aber dann tauchst du in diese antiken Texte ein, speziell in die Briefe des Paulus im Neuen Testament. Und plötzlich wird dieses ganze bequeme Bild komplett auf den Kopf gestellt.
Oh ja, da ist die Errettung dann auf einmal kein einmaliger Helikopterflug mehr aus der Gefahrenzone.
Absolut nicht. Das klingt da plötzlich nach einem richtig schweißtreibenden, lebenslangen Prozess. Und genau das nehmen wir heute in unserer tiefen Analyse auseinander.
Wir schauen uns da ja die Arbeit von Dr. Matthews S. Harmon an.
Genau, wir stützen uns auf seine sehr detaillierte Vorlesung zu einem der, naja, wohl am häufigsten missverstandenen Abschnitte überhaupt. Philipper Kapitel 2, die Verse 12 bis 18.
Mhm.
Der Kernsatz dort lautet ja, schaffe deine eigene Rettung.
Ein ziemlich schwerer Satz.
Total. Und unsere Mission heute für dich ist es, herauszufinden, wie diese alte Aufforderung in den ganz normalen Alltag übersetzt werden kann. Und zwar, ohne dass wir uns dabei in irgendwelchen theologischen Sackgassen verlieren.
Das ist ein wichtiges Ziel, ja.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Dieser Titel, Schaffe deine eigene Rettung. Das klingt für mich im ersten Moment, als hätte mir da jemand einen spirituellen Trainingsplan in die Hand gedrückt, bei dem ich komplett auf mich allein gestellt bin.
Ja, nach so einem harten Workout, wo der Trainer den Raum verlässt.
Exakt. Und wenn man sich den Text ansieht, ist das doch eigentlich ein massiver Widerspruch zu dem, was Paulus direkt davor schreibt. Ich meine, in den Versen 5 bis 11 malt er dieses unfassbare Bild von Jesus, der auf alle göttlichen Privilegien verzichtet.
Diese ultimative Hingabe.
Richtig, der macht im Grunde die ganze Arbeit. Wenn Jesus also das ultimative Vorbild ist und bereits alles gegeben hat, warum kommt dann plötzlich dieser harte Cut?
Wo er dann sagt, seid ihr dran.
Ja, das klingt doch, als hätte der Retter mich aus dem brennenden Haus geholt, drückt mir dann aber einen Eimer Wasser in die Hand und sagt, so, und den Rest löschst du jetzt gefällig selbst.
Ja, das ist ein super Bild. Und dieser angebliche Widerspruch ist tatsächlich genau der Punkt, an dem viele Leser stolpern.
Das beruhigt mich, dass ich da nicht der Einzige bin.
Nee, gar nicht. Um das aufzulösen, müssen wir uns kurz mal die Situation ansehen, in der Paulus diesen Brief eigentlich diktiert. Er sitzt ja im Gefängnis.
Also weit weg von der Gemeinde in Philippi?
Genau. Und er lobt sie zwar dafür, dass sie bisher immer gehorsam waren, aber er markiert hier eine entscheidende Verschiebung. Er sagt im Grunde, euer Gehorsam darf nicht davon abhängen, ob ich als spirituelle Autoritätsfigur gerade im Raum stehe.
Ah, okay.
Der Gehorsam, von dem er spricht, ist in erster Linie vertikal, nicht horizontal.
Vertikal, das heißt, es geht nicht mehr darum, den menschlichen Lehrer zu beeindrucken?
Richtig. Wir kennen das ja alle aus der Schule oder aus dem Büro. Wenn der Chef durch die Tür kommt, tippen plötzlich alle so ein bisschen schneller auf der Tastatur.
Oh ja, der Klassiker.
Das ist einfach menschliche Natur. Und Paulus entzieht dieser Dynamik die Grundlage. Er sagt, ihr seid jetzt direkt vor Gott verantwortlich, ganz egal, wo ich gerade bin. Und das ist der Moment, wo er diese berühmte Formulierung mit Furcht und Zittern einführt.
Mhm.
Das beschreibt diese direkte Konfrontation mit der göttlichen Autorität.
Da muss ich direkt mal einhaken, weil Furcht und Zittern, das klingt für moderne Ohren schon nach einem ziemlich toxischen Chef, der permanent mit der Abmahnung wedelt.
Ja, das kann schnell so rüberkommen.
Als ob Gott da oben sitzt, den Blitz schon in der Hand hält und quasi nur darauf wartet, dass ich einen Fehler mache. Wie passt das denn zu dem liebenden Gott, von dem Paulus sonst immer schreibt?
Das ist ein extrem wichtiges Detail. Wenn wir Furcht hier einfach mit so einer nackten Panik vor Strafe übersetzen, dann verfehlen wir den Kern komplett.
Okay, was heißt das dann?
Harmon dröselt das sprachlich und biblisch sehr präzise auf. Furcht und Zittern ist in diesen antiken Texten eine fast schon standardisierte Beschreibung für den Moment, in dem ein Mensch der ungeschminkten Heiligkeit Gottes begegnet.
Aha.
Es ist eben keine Angst vor einem unberechenbaren Tyrannen. Es ist eine tiefe körperliche Reaktion der Ehrfurcht.
Das ist also eher die Reaktion, die man so hat, wenn man am Rand vom Grand Canyon steht und plötzlich merkt, wie winzig man selbst eigentlich ist. Also eine Art nüchterner Respekt vor dieser riesigen Dimension.
Das trifft es sehr gut. Es ist dieses plötzliche Begreifen der eigenen Verantwortung vor einer so gewaltigen Instanz. Aber Hamons fügt dem noch eine weitere, sehr realistische Ebene hinzu.
Die wäre?
Diese Ernsthaftigkeit, also dieses Zittern, das hat auch einen ganz pragmatischen Grund. Die Schreiber des Neuen Testaments gehen felsenfest davon aus, dass wir uns in einem aktiven spirituellen Konflikt befinden.
Also in einem Kampf.
Genau. Da ist ein Feind, der das Ziel hat, unseren Glauben zu zerstören. Das Schaffen der eigenen Rettung ist also kein gemütlicher Sonntagsspaziergang durch den Park. Es ist eher das Navigieren durch feindliches Gebiet. Und diese Realität erfordert höchste Wachsamkeit.
Okay, wow. Das rückt diese ganze Ernsthaftigkeit in ein ganz anderes Licht. Wenn wir jetzt also verstanden haben, dass es um diesen vertikalen Respekt vor einer gigantischen Aufgabe geht, da stellt sich doch für mich sofort die Frage nach dem Wie.
Mhm.
Der Text fordert ja, dass wir nach außen hin das herausarbeiten, was Gott im Inneren schon in uns angelegt hat. Hier wird es wirklich interessant, weil wir als Menschen da anscheinend eine bemerkenswerte Tendenz haben, extrem in die eine oder andere Richtung vom Pferd zu fallen.
Ja, das ist leider wahr.
Das ist ja wie ein Lehrer, der eine Aufgabe austeilt, den Raum verlässt und sagt, hoffentlich kriegt ihr das hin. Welche falschen Ansätze identifiziert Hamon denn da genau?
Was hier faszinierend ist, ist, dass er zwei klassische Extreme benennt, die sich wirklich durch die gesamte Kirchengeschichte ziehen. Das erste Extrem fasst er unter dem englischen Slogan Let go and let God zusammen.
Auf Deutsch dann vielleicht sowas wie Lass los und lass Gott einfach machen.
Ganz genau.
Das klingt nach der perfekten Ausrede für spirituelle Faulheit, oder?
Ist es im Endeffekt auch, selbst wenn es oft sehr fromm verpackt wird. Es ist diese völlig passive Erwartung, dass Heiligung, also die charakterliche Veränderung, irgendwie durch eine Art magischen Blitzschlag passiert.
Hm.
Man lehnt sich zurück und denkt sich, ja, wenn Gott will, dass ich aufhöre zu lügen oder nicht mehr jähzornig bin, dann wird er mir morgens beim Aufwachen schon das fertige Verlangen dafür einpflanzen. Und solange ich das nicht spüre, muss ich halt auch nichts tun.
Okay, das ist das eine Extrem. Und das andere?
Das zweite Extrem ist das genaue Gegenteil. Harmon nennt es den Try-Harder-Ansatz, also streng dich einfach mehr an.
Ah, die Fraktion der endlosen Checklisten.
Exakt. Das ist dieser Glaube, man könne spirituelle Reife durch schiere Willenskraft und eiserne Disziplin erzwingen. Wenn ich nur härter an mir arbeite, meine Verhaltensregeln noch strenger mache, dann produziere ich die Heiligkeit einfach aus mir selbst heraus.
Warte mal kurz, da muss ich dich jetzt echt festnageln.
Okay, schieß los.
Du sagst mir gerade, ich soll nicht in dieses streng dich mehr an Muster verfallen. Keine religiösen To-Do-Listen abhaken.
Richtig.
Aber gleichzeitig sagt Hamon doch in seiner Vorlesung, wir sollen aktiv diese sogenannten Gnadenmittel nutzen. Also in der Bibel lesen, beten, echte Gemeinschaft leben. Das klingt für mich verdächtig nach genauso einer Checkliste.
Ja, das verstehe ich.
Wo ist denn da der strukturelle Unterschied zum bloßen Try Harder?
Das ist eine essentielle Unterscheidung, die oft übersehen wird. Der Unterschied liegt wirklich im Zweck der Handlung. Beim Try Harder liest du in der Bibel, weil du denkst, der Akt selbst macht dich zu einem besseren Menschen oder bringt dir Pluspunkte bei Gott ein.
Es ist also ein reines Leistungssystem?
Genau. Wenn Hamon von Gnadenmitteln spricht, nutzt er eine ganz andere Mechanik. Du nutzt diese Mittel nicht, um Gott irgendwie zu bezahlen, sondern um dich in eine Position zu bringen, in der du Gottes Gnade überhaupt empfangen kannst.
Hast du da ein Beispiel für?
Denk an ein Segelschiff.
Okay.
Das Segel zu setzen bringt das Schiff ja nicht aus eigener Kraft voran. Du kannst da am Segel zerren, wie du willst. Ohne Wind stehst du still. Aber wenn du das Segel nicht setzt, wird auch der stärkste Wind dich nicht bewegen können.
Ah, das ist ein richtig gutes Bild.
In der Bibel zu lesen oder zu beten ist quasi das Setzen des Segels. Du setzt dich ganz bewusst dem Wirken Gottes aus, damit er den Wind liefern kann.
Verstehe. Und woher kommt dieser Wind dann genau? Paulus schreibt ja im nächsten Vers in Philipper 2,13, dass Gott es ist, der in uns wirkt. und zwar das Wollen und das Vollbringen.
Und hier wird es theologisch unfassbar tief. Harmon zieht an dieser Stelle nämlich eine direkte Linie in das Alte Testament. Zum Propheten Ezechiel Kapitel 36. Dort gibt Gott eine ganz fundamentale Verheißung für den neuen Bund. Er sagt dem Volk Israel sinngemäß, euer Problem ist nicht, dass ihr die falschen Regeln habt. Euer Problem ist euer steinernes Herz. Ihr seid innerlich gar nicht in der Lage, auf meine Gebote zu reagieren.
Okay, das ist hart.
Ja. Deshalb verspricht Gott dort, ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das steinerne Herz heraus und gebe euch ein fleischernes, also ein schlagendes Herz. Und dann kommt der entscheidende Nachsatz. Ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt.
Wow. Was Paulus den Philippern da also erklärt, ist im Grunde die Erfüllung dieser Prophezie von Ezechiel.
Nichts Geringeres als das, ja. Gott liefert nicht nur die Kraft, um das Richtige zu tun, also das Vollbringen. Er weckt durch seinen Geist überhaupt erst den Appetit, das Verlangen danach. Das ist das Wollen.
Lass uns das mal ganz pragmatisch für den Alltag betrachten. Du stehst da vor einer konkreten Entscheidung. Und du weißt aus der Bibel zu 100%, was Gott in dieser Situation von dir möchte. Aber, und wir müssen ja ehrlich sein, du willst es einfach nicht tun. Das alte Verlangen zieht dich massiv in eine komplett andere Richtung.
Naja, das kennen wir alle.
Wenn Gott doch angeblich das Wollen in mir bewirkt, ich es aber gerade überhaupt nicht spüre, hänge ich dann in der Luft.
Diese Spannung ist die absolute Realität des christlichen Lebens. Aber Harmon gibt darauf eine sehr, ja, befreiende und seelsorgerliche Antwort.
Was schlägt er vor?
Er sagt, diese Diskrepanz zwischen dem, was du tun sollst und dem, was du gerade tun willst, das ist kein Zeichen dafür, dass du verloren bist. Es ist die direkte Einladung, genau das bei Gott einzufordern, was er ja versprochen hat.
Also ehrlich zu sein.
Genau. Du darfst in diesem Moment völlig ehrlich beten. Herr, ich weiß, was richtig ist, aber ich habe absolut keine Lust darauf. Mein Herz ist gerade hart. Bitte verändere mein Wollen.
Krass. Man bittet Gott buchstäblich darum, die Mechanik im eigenen Inneren neu zu justieren. Das nimmt ja einen enormen Druck weg. Man muss sich nicht selbst künstlich motivieren oder so eine fromme Fassade aufbauen. Man darf diese Widerwilligkeit einfach transparent machen.
Ganz genau. Aber okay, wenn Gott uns diesen inneren Antrieb gibt und sogar das Segel ausrichtet, wie sabotieren wir das dann eigentlich im Alltag? Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich erwarten, dass Paulus an dieser Stelle vor den wirklich großen, zerstörerischen Sünden warnt. Mord, Ehebruch, massiver Betrug.
Das wäre logisch, ja.
Stattdessen macht er so einen harten Schwenk und knöpft sich etwas scheinbar völlig Banales vor. Er sagt, tut alles ohne Murren und Bedenken. Manche übersetzen es ja auch mit diskutieren.
Aber ist das nicht ein bisschen streng? Jeder von uns kennt doch diese eine Person, die immer widersprechen muss. Du sagst, der Himmel ist blau und es kommt sofort ein, naja, ist er wirklich blau?
Oh ja, anstrengend.
Und wenn ich mich morgens über den Stau aufrege oder über die kaputte Kaffeemaschine fluche, bin ich doch nicht gleich ein Rebell gegen den Kosmos. Warum wählt Paulus ausgerechnet diese scheinbar kleine, nervige Angewohnheit aus?
Wenn wir das in den größeren Kontext einordnen, wird klar, warum. Er spricht hier eben nicht über den frustrierten Seufzer am Montagmorgen. Das Wort Murren ist im biblischen Kontext im Grunde ein technischer Begriff.
Okay, für was?
Für den absoluten Tiefpunkt der Geschichte Israels. Nachdem Gott das Volk mit unglaublichen Plagen aus der Sklaverei befreit hat, durch das Rote Meer geführt hat, stehen sie in der Wüste. Und ihre Dauerreaktion auf jede noch so kleine Herausforderung ist, was?
Sie beschweren sich?
Genau, das Murren. Sie beschweren sich über das Wasser, über das Essen, über die Führung von Mose. Dieses Murren war nicht einfach nur schlechte Laune. Es war diese konstante verbale Unterstellung, dass Gott entweder inkompetent ist, grausam ist oder sie schlichtweg vergessen hat.
Verstehe. Es ist also ein Frontalangriff auf den Charakter Gottes.
Absolut. Und Harmon verweist hier auf einen brillanten intertextuellen Zusammenhang. In 5. Mose 32, in diesem Lied des Mose, blickt Mose auf diese Generation in der Wüste zurück. Und er nennt sie eine verdrehte, verkehrte Generation Kinder, die voller Makel sind. Und zwar eben, weil sie Gottes Fürsorge ständig mit Misstrauen und Murren beantwortet haben.
Ah, und diese Worte benutzt Paulus in Philippa auch, richtig?
Genau. Wenn Paulus jetzt exakt dieselben Begriffe verwendet, also ohne Makel, inmitten einer verdrehten Generation, dann legt er diese alte Schablone der Wüstenwanderung direkt auf die junge Gemeinde in Philippi.
Er sagt also, durch Christus könnt ihr das sein, was Israel nicht geschafft hat.
Exakt. Ihr habt die Möglichkeit, die Geschichte umzuschreiben. Euer Murren würde eure neue Identität komplett verschleiern und euch aussehen lassen wie die Rebellen von damals.
Wow, das ist ein massiver Paradigmenwechsel. Mein alltägliches Meckern ist also nicht nur so eine harmlose Charakterschwäche zum Dampf ablassen. Es ist psychologisch gesehen die Weigerung, darauf zu vertrauen, dass Gott auch in den frustrierenden Details meines Lebens die Kontrolle hat.
So sieht's aus.
Wenn Jesus in den Versen davor derjenige ist, der dem Vater blind bis ans Kreuz vertraut, dann ist dieses Murren wirklich das exakte Gegenteil davon. Okay, wenn wir jetzt diese toxische Haltung der Wüste hinter uns lassen, wie sieht dann das positive Resultat aus?
Erklärt Paulus das. Ja, er greift da ganz tief in die poetische Bildersprache der Propheten. Er sagt, Gläubige sollen leuchten wie Himmelslichter, wie Sterne in der Dunkelheit.
Das ist ein starkes Bild.
Und Hermann zeigt auf, dass das keine zufällige Metapher ist. Es erinnert stark an Daniel 12, wo es heißt, dass die Weisen bei der Auferstehung leuchten werden. Oder an Jesaja 49.
Wo Israel dazu berufen wird, ein Licht für die Nationen zu sein.
Richtig. Und die Logik dahinter ist faszinierend simpel. In einer Gesellschaft, die chronisch unzufrieden ist, in der sich jeder ständig beschwert und um seinen Vorteil diskutiert, da fällst du nicht zwingend durch laute theologische Traktate auf.
Sondern?
Du fällst dadurch auf, dass du einfach nicht mitmeckerst. Du leuchtest, weil du eine völlig andere, von tiefem Vertrauen geprägte Haltung zum Leben hast. Dabei hältst du das Wort des Lebens fest. Oder, je nach Übersetzung, du hältst es anderen wie so eine rettende Fackel hin.
Und das alles geschieht im Hinblick auf den Tag Christi, wie Paulus es nennt. Also den letzten Tag der Menschheitsgeschichte. Also was bedeutet das alles? Paulus blickt da vom römischen Gefängnis aus auf diesen letzten Tag. Und da bringt er ein Bild, das für unsere Ohren echt ziemlich bizarr klingt.
Du meinst das Trankopfer?
Ja, genau. Er spricht über seine mögliche Hinrichtung und vergleicht sein Leben mit einem Trankopfer. Ein Opfer, das über das Opfer der Philippa gegossen wird. Moment, das widerspricht doch allem, was wir über Führungspersönlichkeiten wissen, oder?
Inwiefern?
Naja, ein Typ wie Paulus reist durch die halbe antike Welt, gründet Gemeinden, schreibt Meisterwerke. Solche Gründerfiguren stehen doch gerne im Mittelpunkt der Geschichte. Ist das nicht ein bisschen kokett oder falsche Bescheidenheit, wenn er sich da selbst so klein macht?
Das könnte man denken, ja, wenn man die antike Opferpraxis nicht kennt. Um das zu verstehen, müssen wir uns kurz vorstellen, wie so ein römisches oder jüdisches Opfer damals ablief.
Okay, wie lief das ab?
Das Hauptopfer war meist ein großes Tier, das mit enormem Aufwand auf den Altar gelegt wurde. Das war das Zentrum der Aufmerksamkeit, das, was wirklich zählte und Substanz hatte. Ein Trankopfer hingegen war oft nur ein kleiner Becher Wein.
Also nur ein Extra.
Genau, eine Ergänzung. Das wurde ganz am Ende als eine Art symbolische Beigabe über das brennende Fleisch gegossen, wo es dann einfach verdampfte. Wenn Paulus sich selbst als dieses Trankopfer bezeichnet, ist das keine falsche Bescheidenheit. Es ist eine radikale theologische Prioritätensetzung.
Er sagt also der Gemeinde in Philippi, euer alltäglicher Gehorsam, euer Kampf gegen das Murren, das ist das gigantische Hauptopfer.
Exakt. Und meine ganze Karriere, meine Briefe, selbst mein Tod im Gefängnis, das ist nur der kleine Schuss Wein, der über euer Opfer gegossen wird, um es abzurunden.
Das ist ja unglaublich. Er sieht seinen ultimativen Wert also darin, das Glaubensleben anderer zu veredeln?
Genau so ist es. Und das Erstaunliche ist die Emotion, die das bei ihm auslöst. Er verfällt nämlich nicht in Selbstmitleid oder Verbitterung, weil er da im Gefängnis sitzt und sein Leben verdampft.
Sondern er fordert die Philipper auf, sich gemeinsam mit ihm zu freuen.
Richtig. Es ist eine tiefe, fast schon trotzige Freude darüber, dass sein Leben einem größeren Zweck dient.
Wahnsinn, das ist eine Dimension von Erfüllung, die unserer heutigen ständigen Suche nach Selbstverwirklichung komplett diametral entgegensteht.
Das stimmt.
Lass uns mal versuchen, das Ganze zusammenzubinden, weil das ist echt viel Material. Was wir heute aus dieser Quelle mitnehmen, ist eine unglaubliche Ermutigung für dich. Gott hat buchstäblich Freude daran, in uns zu wirken und diese Werkzeuge in unserem Inneren neu zu justieren. Wir müssen diese toxische Lüge des Feindes ablegen, dass wir uns sowieso nie ändern werden.
Absolut. Aber der Text macht auch klar, dass Heiligung kein Spaziergang ist. Dauerhafte Veränderung bedeutet eben in den allermeisten Fällen nicht, dass man durch einen spirituellen Blitzschlag plötzlich perfekt ist.
Solche dramatischen Bekehrungen gibt es zwar, wo jemand nie wieder Lust auf eine Zigarette hat, aber das ist eher die Ausnahme.
Genau. Oft ist es ein lebenslanger, bewusster Kampf gegen ganz alte Gewohnheiten, wie zum Beispiel Jähzorn.
Und deshalb möchten wir dir heute eine ganz konkrete Aufgabe aus dem Material weitergeben. Identifiziere mal in den nächsten Tagen genau einen speziellen Bereich in deinem Leben, der ein ständiger Kampf für dich ist. Nicht 10 Dinge auf einmal, sonst hängst du direkt wieder in der Try-Harder-Checkliste.
Nur diesen einen Bereich.
Genau.
Und dann bete darum. Bete, dass Gott nicht nur dein Verhalten ändert, sondern dass er dir das Verlangen gibt, in diesem Bereich gehorchen zu wollen. Und mach das nicht als einsamer Wolf, such dir Hilfe in der Gemeinschaft.
Das wirft ihn noch eine wichtige Frage auf. Einen abschließenden, provokanten Gedanken, der auf dem Material aufbaut, aber noch einen Schritt weiter geht.
Hau raus.
Wenn echte Veränderung oft ein so lebenslanger, anstrengender Kampf gegen tiefe Gewohnheiten ist und nicht dieser sofortige magische Blitzschlag, was wäre, wenn genau dieser tägliche Reibungsverlust, dieses ständige Ringen und Beten um neues Wollen, der eigentliche Ort ist, an dem Gott unseren Charakter formt?
Mhm.
Was, wenn das Schaffen der eigenen Rettung gar nicht im perfekten Endresultat liegt, sondern in der Intimität mit Gott, die durch diesen täglichen schweißtreibenden Kampf überhaupt erst entsteht?
Das ist ein Gedanke, den wir heute einfach mal im Raum stehen lassen. Wenn dir der tägliche Kampf gerade über den Kopf wächst, denk daran, das Ringen selbst ist vielleicht das beste Zeichen dafür, dass Gott längst an der Arbeit ist. Wir hoffen, dieser Blick in die Texte hat dir neuen Mut für den Alltag gegeben. Bleib neugierig, stell unbequeme Fragen und wir hören uns bei der nächsten Tiefenanalyse.